Hallöchen.
Hallo Philipp.
Hi.
Junge, ich weiß nicht, was das soll. Warum kiffen überall Menschen? Und warum ist es mittlerweile Realität, dass man im Café sitzt und eigentlich nur einen Kaffee trinken will und danach stoned wieder rausgeht, weil die am Nebentisch eine Wolke veranstaltet haben?
Mira, heute stoned im Podcast.
Ja, ich habe echt das Gefühl, also ich bin anders in dieses Café rein, als ich rausgekommen bin. Aber schön, dann wird das heute eine sehr entspannte Folge, liebe Leute. Hallo, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spiri Lovers.
Hallihallo.
Ja.
Ja. Wie fühlst du dich denn?
Ja, ich fühle mich eigentlich ganz gut. ein bisschen, also ich merke das immer an meinem Herz.
Ja.
Also ich so ein bisschen unregelmäßiges Herzklopfen habe dann.
Ja.
Ja.
Ja, es ist wirklich ein sehr spannendes Thema, finde ich.
Diese Legalisierung.
Einmal die Legalisierung und zum anderen bist du ja automatisch Dingen ausgesetzt. Das war ja mit dem Rauchen früher schon dasselbe. Mhm. Ne? Es gab eine Zeit, wo in Restaurants am Nebentisch geraucht wurde, während du dein Essen gegessen hast. Und du warst halt einfach dem ausgesetzt und es war normal.
Ja.
Und das wurde irgendwann verändert. Und klar, es ist immer noch innen drin, wird das nicht gemacht, auch ja. Mit dem Kiffen, aber es ist das, was wir vorher erlebt haben, wir hatten so einen Schirm, so einen großen Sonnenschirm über uns. Mhm. Und es war wirklich, wir saßen halt in dieser Wolke.
Mhm. Voll.
So.
Und natürlich hätte man ja auch was sagen können, ne? wenn es einen jetzt massiv gestört hätte, hätte man sagen können, ey Leute, was ich auch gut fand, ne, dieses Café, wo wir waren, die gehen damit schon ganz cool um, ne? Da sind dann auch überall so Schilder. Wenn es einen stört, dann soll man es sagen und so.
Mhm.
Ja, spannendes Thema. Mhm. Sehr spannendes Thema. Da gehen die Meinungen höchstwahrscheinlich auch unglaublich weit auseinander.
Ja, ich bin auch sehr gespannt, nach ein paar Jahren mal drauf zu schauen, was das macht, was das mit sich bringt. So.
Ja.
Also ich weiß noch, vor Jahren haben wir alle geschrien, Alter, es muss endlich legalisiert werden.
Genau.
Und jetzt ist es plötzlich da. Und ja, ich bin einfach gespannt.
Jetzt bin ich halt so, also ich persönlich, ne, ich weiß ja, du bist ja noch ein bisschen noch mal anders unterwegs als ich. Also ich habe früher schon hin und wieder mal geraucht, also gekifft, kann man das so sagen. Ja, krass, ne, allein das, ne, es ist jetzt legal, so. Das heißt, man kann ja auch ganz offen darüber sprechen.
Ja.
Also ich bin so aufgewachsen in dieser Welt, wo das einfach noch nicht ging.
Ja, wo du dich richtig gut verstecken musstest.
Junge, das interessiert mich an die Geschichte mit der Tupper-Schüssel in meinem Schulranzen. Soll ich mal erzählen? Nee,
warte. Ach so, ja.
Ich habe ja schon früh angefangen zu rauchen. Also jetzt normale Zigaretten.
So mit 8?
Nee, aber so mit 14 schon. Und dann gab es einen Moment, in dem ich in meinem Schulranzen eine Zigarette mit mir herumgetragen habe, eine selbstgedrehte Zigarette, die aber, weil man mit 14 irgendwie ein kleiner Gammler ist und nicht richtig drehen kann, halt von der Form aussah wie ein Joint.
Ja.
So. Und es war aber halt nur Tabak drin.
Ja.
Und meine Mutter hat es dann gefunden in meinem Schulranzen und ist komplett eskaliert.
Mhm.
So komplett. Mit diesem Satz werde ich niemals vergessen. Ich dann so, das ist nur eine Zigarette. Ne, und sie selber halt gar keine Berührungspunkte jemals gehabt mit Gras oder sonst irgendwas, ne? Dann so, das glaube ich dir nicht, ich schick das jetzt ein ins Labor. Das werde ich niemals vergessen. Ja. Also, worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? In diesem Ding bin ich aufgewachsen.
Mhm.
Mit komplettes Tabuthema. So. Und jetzt ist das auf einmal einfach legal. Und Menschen sitzen einfach im Café und kiffen. Das ist ein Riss in der Matrix für mich.
Mhm.
Noch ein bisschen.
Denkst du, es ist für, also ich meine gerade so in der Jugend, wenn man erwachsen wird, oder ja, diese gerade auch die Zeit, die du gerade angesprochen hast, die ja schon, wo sowohl Alkohol als auch Gras, als auch andere Substanzen, ja schon, ich sag mal, wo viele noch keinen guten Umgang damit finden und da gewisse Gefahren jetzt irgendwie mit verbunden sind. Denkst du, dass es dafür eine positive Entwicklung ist, dass es jetzt diese Legalisierung gibt, dieses offene drüber sprechen, dieses nicht mehr, wir verstecken uns irgendwo, müssen irgendwo uns von irgendjemand das Zeug besorgen?
Boah, ich sehe es sehr komplex und ich finde, na gut, ich meine, dass das ganzheitlich sowieso scheiße ist, auch mit dem Alkohol, ne? Also, das ist schon, dahingehend finde ich die Legalisierung schon nur konsequent, weil ich mir irgendwie denke, so ja, in Bezug auf Alkohol und wie anerkannt diese Sucht in unserer Gesellschaft ist, finde ich es irgendwie korrekt, weil ich mir denke, das macht eine gewisse Fairness. Und wenn ich mir aussuchen dürfte, ob, also ich persönlich, ob dieser Alkoholkonsum weiterhin so gepraised und normalisiert und vor allem gefeiert wird in unserer Gesellschaft oder das Kiffen, dann würde ich mich wahrscheinlich fürs Kiffen entscheiden, weil ich das um einiges ungefährlicher finde. Einfach auch, was das mit dir macht so und wie du einfach auch drauf bist. Also ne, so im direkten Vergleich, also diese unfassbare Aggression, die einfach durch zu viel Alkohol einfach auch kommt und die du halt einfach auch beobachten kannst, so. Da finde ich, ne, wenn ich ein Ranking abgeben würde, finde ich irgendwie Kiffen noch geiler, als sich ständig zu besaufen. Und gleichzeitig finde ich halt beides nicht geil.
Ja, und ich bin
darauf wollte ich hinaus. Ja. Also früher, ich meine, ich habe echt, also ich habe jetzt nicht, ich würde nicht sagen, ich habe übermäßig viel gekifft, aber ich habe schon viel gekifft. Und jetzt seit 3 Jahren gar nicht mehr. Und ich vermisse es auch kein Stück. Und ich kann verstehen, wenn Menschen sagen, okay, das bringt mich, ich mache das hin und wieder und das bringt mich irgendwie in Sphären und es erweitert irgendwie mein Bewusstsein und so. Kann ich nachvollziehen, weil ich auch schon Momente hatte, in denen ich einfach riesengroße Dinge gerafft habe. Also stoned irgendwie in den Sternenhimmel zu gucken und irgendwie die Zusammenhänge des Universums zu verstehen. Also gefühlt zumindest in dem Moment. kenne ich sehr gut. Auch die Gespräche, die entstehen können, diese Offenheit, die entsteht zwischen Menschen. Es baut schon Barrieren ab, die normalerweise da sind, auch zwischen Menschen. Und es macht schon so ein Hippie Love, Peace and Harmony Feeling aus meinem Gefühl. Und genau da liegt das Problem, weil wir diese Zustände aus meiner Sicht auch ohne Substanzen erreichen können. Und wenn ich rückblickend gucke, wie dizzy ich halt auch war, also es ist einfach, es macht halt auch was mit dir und es nimmt dir ein Stück weit deine Klarheit, aus meiner Sicht.
Und also die andere Seite ist nämlich die, dass das, worüber wir hier immer reden, wie wichtig es ist, seine Themen zu checken und wahrzunehmen, dass natürlich Alkohol und auch das Gras eine wunderbare Einladung ist, da nicht hinzuspüren.
Ja.
Und das ist zum Beispiel was, warum ich sehr früh sehr Abstand genommen habe, weil ich in meinem ganz frühen Freundeskreis, also so auch so Teenie-Alter, junges Erwachsenenalter, wo einfach viele Leute sich krass geflüchtet haben und da auch noch, was ich, teilweise 10, 15, 20 Jahre später nicht sehr viel weitergekommen sind und es eine, ja wirklich auch eine Abhängigkeit gibt und ein Hängenbleiben in Bezug auf die eigene Entwicklung oder das Erwachsenwerden, was eben durch diesen Konsum halt auch also ganz stark in Verbindung steht, für mich ganz klar, wenn ich das so beobachte. Und was mir halt so, was ich schon immer scheiße fand und du glaube ich auch, ist dieses, es ist in unserem Land so völlig natürlich, dass alle trinken und es gibt immer noch ständig die Bierwerbung beim Fußball oder was ich wo und die Politiker, die sich mit den Maßkrügen in die Kamera stellen. Ja. Und das fand ich schon immer schwierig. Ich glaube, dass wir da nicht hinkommen jetzt mit dem Kiffen, aber das ist schon generell so.
Stell dir mal vor, so Söder irgendwann vor der Cam, anstatt mit seinem Weizen oder so, wenn so AM ist, mit so einem riesen Joint. Ja. Sondern so Cheers in die Kamera, also so auf unsere Jungs.
Dass man da so eine Sympathie dann plötzlich hat, gell? Im Vergleich zu dem Maßkrug. Ja, keine Ahnung, bin gespannt, was es gesellschaftlich bedeutet.
Ich hatte gerade einen spannenden Gedanken. Oder ich habe gerade überlegt, so, was macht's eigentlich? Und es gibt ja ganz viele Menschen, ne, nochmal zurück zu dieser, ich nutze Substanzen, ganz egal welcher Art, ja, um Erfahrungen zu machen. um Erkenntnis zu machen, um, also es gibt ja auch Menschen, die irgendwelche Ayahuasca-Trips machen oder irgendwelche anderen Pflanzen oder eine Substanzen sich zuführen. Pilze. Ja, genau. Haben wir, glaube ich, schon mal irgendwann kurz drüber geredet. Und ich bin gar nicht, also ich bin gar nicht so extremistisch dagegen. Also ich bin schon, ich sag, jeder Mensch soll das tun, was er oder sie möchte, so in dem Bereich. Und es gibt vielleicht auch, weil ich immer sage, ne, für den einen kann das eine super richtig, das andere super falsch sein. Also ich möchte das gar nicht verallgemeinern, weil ich fände das auch völlig falsch, ne, zu sagen, so, das ist alles Kacke und es hat überhaupt gar keine Berechtigung. Weil Menschen sind unterschiedlich. Und gleichzeitig habe ich für mich so das Gefühl, okay, stell dir mal vor, du nimmst Drogen. Egal welche Art, okay? Um einen Raum zu betreten, in dem Erkenntnis und Heilung möglich ist. Weil das ist ja das, was wir uns wünschen. Wir wünschen uns den Abbau von Barrieren, den Abbau von Mauern, Blockaden, was auch immer, um an einen Punkt zu kommen in uns, wo Erkenntnis, Heilung, Weiterentwicklung, was auch immer möglich ist. Also so würde ich das jetzt mal zusammenfassen. So, und jetzt kommen wir zur springenden Frage. Warum schaffen wir das in Anführungsstrichen nur durch Substanzen? Weil in vielen Lebensrealitäten diese Räume halt nicht da sind. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich aufgehört habe zu kiffen. Weil in diesem Modus, in dem wir sind jetzt zum Beispiel, in unserer Familie oder wir miteinander, wir haben so eine Offenheit erlangt, so eine Tiefe, dass wir diese Räume von Heilung, Selbsterkenntnis und Spüren und miteinander kreieren, ohne Substanzen. Mhm. Und wenn ich mir überlege, wie wir teilweise, also was teilweise zwischen uns abgeht, so, wo wir in Heilungsräumen sind, wo wir sprechen, wo wir fühlen, wo wir auch ja visionieren gemeinsam, zum Beispiel. Also du kennst das, wenn wir auf ein Thema stoßen, zum Beispiel, und in Räume hineinsteppen, ohne Substanzen. Und auf einmal Klarheit reinkommt, wo Gefühle reinkommen, wo Erkenntnisse reinkommen, die auch, das kann man auch mit einem Trip aus meiner Sicht manchmal vergleichen. Das ist wie, okay, ich erweitere mein Bewusstsein in dem Moment. So, wir sitzen da, wir stehen da, wir liegen da, wir gehen in Räume rein. Wir empfinden Emotionen total krass und wir erkennen Zusammenhänge im Coaching zum Beispiel, wo ja viele Leute diese Räume im echten Leben gar nicht haben und dadurch Hilfsmittel, zum Beispiel Pilze, Kiffen, was auch immer, nutzen. Aber für mich fühlt sich das genauso an. Das wollte ich irgendwie sagen. Ich finde das voll spannend, weil ich will einfach sagen, es geht halt auch ohne. Also es geht auch ohne. Du musst nur einen Raum finden, in dem du dich so sicher fühlst, dass dein System diese Barrieren runterfährt.
Ja, spannend.
So, ich finde es krass.
Es ist halt auf der Gegenseite, habe ich schon mehr Leute in meiner Arbeit getroffen, die zum Beispiel, also oft das Thema Pilze, dass das eben, das macht was auf und da kann Erkenntnis und Heilung drinstecken. Aber da kann auch wie eine Verbindung entstehen, wie so ein Wurmloch in diese anderen Räume, wo teilweise dann auch Sachen reinkommen, die nicht unbedingt eigen- und heilungsorientiert sind.
Yes.
Wo, was man ein bisschen, oder was ich merke, was viele Leute unterschätzen und wo ich in unterbewussten Räumen mit den Menschen Dinge finde, die da nichts zu suchen haben.
Ja.
Und das ist schon auch eine Art Vorsicht geboten, das auch nicht zu, wie sagt man, zu
leichtfertig.
Ja, oder so abzufeiern, da gibt es auch dieses schöne Wort, so verherrlichen also auch das Thema Microdosing oder sowas, ein bisschen hatten. Also hey, man darf da schon ein bisschen vorsichtig sein auch.
Ich hatte einen Freund, so. Ich bin mittlerweile nicht mehr mit ihm befreundet, aber ich hatte einen Freund, mit ihm habe ich in einer Band gespielt und wir waren sehr intensiv auch miteinander, vor vielen, vielen Jahren. Und er hat eine Psychose bekommen nach einmaligem LSD-Konsum.
Ja.
Das erste und einzige Mal LSD, zack, Psychose. Und ich finde es halt krass, also dieses, was ich gerade meinte, ne? Also dein System, wenn du so einen bewusstseinserweiternden Erfahrungen machen willst, so, dein System hat Barrieren, hat Mauern, hat Möglichkeiten, aber vielleicht hat es die auch nicht ohne Grund. Und weißt du, es kann halt einfach auch sein, dass wenn die künstlich oder durch was auch immer Zunahme von Mittel XYZ, scheißegal, ja, heruntergefahren werden in dem Moment, dass dein System in Zustände kommt, für das es noch gar nicht bereit ist zum Beispiel. Also so zum Thema Heilung, weißt du, was ich meine? Ey, ich sehe da eine riesen, also du kannst nicht einfach sagen, selbst wenn Drogen einen heilenden Effekt haben können, selbst wenn, kannst du nicht einfach unbewusst sagen, ja gut, egal was ich erlebt habe, egal was in meinem System los ist, egal was ich da unbewusst in mir trage, ich baller mir den Shit jetzt rein, ist es nicht begleitet, niemand weiß, was hier passiert im Endeffekt mit diesem Konsum. Und dann komme ich in Kontakt eventuell mit Themen, die mein System zu Recht vielleicht auch verdrängt hat oder was auch immer, ne? So wie du auch sagtest, da gehen Tore auf. Zu Dingen, mit denen ich eigentlich noch gar nicht dealen kann. Also die Psyche ist überfordert mit dem, was da vielleicht kommt.
Ja,
also Riesenthema. Mein Gott, also krasser Scheiß.
Ich hatte ja gehofft, als es darum ging, dass diese Legalisierung passiert, dass es eben dann die Möglichkeit gibt für Leute, die Bock haben auf Konsum, dass die auch an kontrolliertes, sicheres Gras kommen. Was ja gar nicht der Fall ist. Also ich hätte es gedacht, okay, cool, da kannst du jetzt bei der Apotheke irgendwie dein Gras kaufen oder es gibt irgendwelche Shops oder so.
Ja, ich weiß ja gar nicht. Also ganz ehrlich, ich weiß zu wenig darüber. Ich weiß nur, dass es diese Vereine gibt und so. Ja. Aber ob das da vielleicht auch kontrolliert wird, weißt du, das weißt du ja gar nicht.
Da müssen wir uns mal mehr
vielleicht informieren. Ist das ja auch so. Aber ich dachte auch, fand jetzt die Regelung auch nicht so geil, weil du musst ja anscheinend irgendwie, also sorry, vielleicht auch gefährliches Halbwissen, so wie ich das weiß, musst du irgendeinem Verein beitreten. Und für jemand, der das zum Beispiel, keine Ahnung, eine Person ist gerade 18 und will das vielleicht einmal ausprobieren, weißt du, also einmal, also ich habe dann vielleicht auch keinen Bock, irgendwie einen Verein direkt beizutreten, sondern ich will es einmal checken, dann würde ich mir vielleicht auch wünschen, dass ich das einfach in einem Laden kaufen kann, wo vielleicht noch eine nette Person steht, die mich ein bisschen aufklärt über die verschiedenen Sorten und die vielleicht noch sagt, hier guck mal, für dich als Einsteiger wäre das oder das ganz gut und bitte nicht mehr als so und so viel und mal so und so. Also eine Beratung dazu vermisse ich auch komplett. Also im Endeffekt, also wie es sich für mich anfühlt, ist es halt gerade etwas, was viel Kiffern in die Karten spielt, aber so für die Jugendlichen, die jetzt halt mal kurz ausprobieren wollen, eigentlich nicht weit genug denkt, weil die müssen ja, so wie ich das jetzt sehe, sich ja trotzdem noch mit irgendwelchen Leuten irgendwo treffen, um sich irgendwas zu besorgen.
Genau, weil
es
ist natürlich ab 18 so. Da auch, soweit ich weiß, sehr, sehr hohe Strafen, wenn du das vertickst an unter 18-Jährige.
Ja gut, ich meine ab 18.
Klar. Ja, weil du gerade von Jugendlichen gesprochen
hast. Gut, für mich ist man auch noch mit 18.
Wenn wir zurückdenken, aber wann haben wir denn alle das erste Mal gekifft? Sicherlich erst ab 18. Und das ist heute
16
nichts anderes.
Ich glaube, das erste Mal gekifft. Oder 15.
Naja.
Okay, liebe Leute, jetzt haben wir erstmal 20 Minuten übers Kiffen geredet, weil ich gerade in dieser Wolke saß. Lass uns zum nächsten Thema übergehen. Unser Pur-Konzerterlebnis am Wochenende.
Ein tolles Party-Wochenende, kann man mal sagen.
Ja,
so, wir haben noch mal die Jugend aufleben lassen für uns. und haben schon, also wir gucken dann ja doch immer mit einem, wir können halt nicht anders, gell, mit unserem Blick auf das alles so, diese Perspektive und was da alles so passiert. Und dann sind wir aufs Pur-Konzert gefahren.
Hartmut Engler for Life.
BDK ein bisschen.
Yes.
Und es war erstaunlich, wie riesig das war. Und ich weiß nicht, wie viele tausend Leute das waren.
Ja,
aber
genau.
Das war auch erstmal herausfordernd, ne?
Das war, also ja, ich weiß auch gar nicht, was mich da schon wieder geritten hat, weil eigentlich hätte mir das klar sein können, aber trotzdem war ich irgendwie schockt, als ich angekommen bin von so vielen Menschen. Also ich bin einfach nicht so der Pro, was so Massenveranstaltungen angeht. Aber gut. Was ist denn dein Fazit, wenn du jetzt sagen würdest, okay, hier, Pur-Konzert, was war gut, was war scheiße?
Wie sind wir überhaupt zum Pur-Konzert gekommen? Vielleicht erstmal kurz.
Das haben wir ja schon in der Folge gemacht.
Ja, ich will das nur doch nochmal erwähnen, dass das ein bisschen ein Joke von mir war, der Mira zu Weihnachten zwei Karten für Pur zu schenken, weil ich habe mir gedacht, das wird einfach saulustig, weil ich bin absolut kein Pur-Fan. Du hast wenigstens in deiner Kindheit oder Jugend so Bezug, so einen Bezug dazu gehabt irgendwie, gell? Weil auch deine Hut so ein bisschen, oder woher kam das?
Nee, ich habe einfach, keine Ahnung, man kennt halt die Songs und ich finde einfach ein paar Songs echt cool. Also, was heißt cool nicht, das ist ein komplett das falsche Wort. Cool. Ich finde ein paar Songs süß und ein paar Songs einfach so, das macht so ein echtes Gefühl von Liebe in mir. Also, ich liebe dich zum Beispiel oder hör gut zu, du bist mein Glück, wie heißt das? Hör gut zu, ja. Das sind Songs, die ich wirklich sehr romantisch finde. Ich glaube, das ist es. Ich finde die irgendwie süß und romantisch und auf so eine ganz üble Art.
Ja, das war nicht so witzig, weil wir können gleich auch nochmal von vorne anfangen, weil du es gerade sagst, ich hatte kurz was zu trinken geholt, irgendwie Pfandbecher abgegeben.
Auf dem Konzert.
Und dann, und dann haben sie dieses Lied Hör gut zu.
Ja.
Und dann kam direkt eine SMS von dir: Sie spielen unser Lied. Und ich dachte so, what the fuck? Das ist einfach nicht wahr. Wie kann ein Lied von Pur unser Lied sein? Aber du hast in dem Moment genau das gefühlt, was du gerade gesagt hast.
Ja. Ich liebe dieses Lied. Du bist halt ein bisschen bekifft, gell?
Ja. Vorsicht, stell mal die Bong weg, nicht, dass hier das ganze Bongwasser noch auf den Teppich
hat. Ich liebe dieses Lied. Auf jeden Fall, genau. Jetzt, du hast mir diese Karten aus Spaß ein bisschen geschenkt, weil ich manchmal hier, wenn ich die Wohnung geputzt habe oder sowas, Pur hab laufen lassen oder auch manchmal im Auto.
Passiert?
Ja, natürlich. Und manchmal im Auto, da habe ich dir gezeigt, da haben wir gehört oder irgendwas. Und es war so ein bisschen, irgendwie im Raum so. Und dann hast du mir Pur-Karten geschenkt, aus Spaß eigentlich. Und dann war ich auch so, ja geil, lass mal hingehen. Und dann sind wir dahin und haben eben dieses Konzert erlebt. Und jetzt, Philipp, was war cool und was war nicht so cool?
Also wir müssen jetzt gar nicht groß auf die Gegebenheiten eingehen. Ne? Es waren einfach viel zu viele Leute. So, es war jetzt für die Masse an Leute gar nicht so toll, das Konzert zu sehen. Also ich weiß nicht, 2000 Leute standen halt irgendwo hinten seitlich, was weiß ich wie. Und es war einfach viel und wir können das einfach nicht mehr so gut, gell, in diesen Menschenmassen. Aber gut. Ich fand's jetzt mal aufs Konzert eingehend. Ja. Ich fand's beeindruckend oder schön, dass eine Band, die seit 40 Jahren aktiv ist und auch sehr erfolgreich ist, immer noch mit einer vollen Power und aufrichtiger Energy und einer Lässigkeit und einer Freude aber auch. Mhm. Du hast irgendwann so gesagt, wie kann man nach 40 Jahren so einen Song, den man 1 Million Mal performt hat, immer noch mit so einer Überzeugung und so einer Freude abliefern? Und das ist schon,
das war beeindruckend,
einfach was Tolles. Und es war sehr schön, wie, die natürlich waren 80-90% der Menschen da wirkliche Fans, glaube ich, die halt auch unheimlich viele Texte mitsingen konnten. Und du hast auch gemerkt, okay, die fühlen da total viel. Und es war auch schön, diesen Chor zu hören. Ja. Wenn die Band dann ab und zu mal einfach das Publikum rangelassen hat und die diese Refrains gesungen haben oder so. Das war schon, waren auch so Gänsehautmomente, wo so alle gemeinsam auf diesem einen Vibe unterwegs sind. Und das fand ich schön.
Ja, und darf ich da kurz auch noch was Schönes sagen?
Ja.
Hartmut Engler ist schon ein Türöffner für Themen. Weil diese Band, natürlich muss man das kommen wir gleich dazu, ein bisschen in den Kontext setzen. Ja. Aber die Themen, die da teilweise gewählt sind für die Songtexte, sind schon geil. Also ich liebe das, weil ich glaube, wie gesagt, die Band gibt es seit 40 Jahren. Also das sind klassische Boomer eigentlich, die da auf der Bühne stehen, sage ich jetzt mal. Und dieses Bewusstsein aber ist schon recht weit zu verstehen, ach cool, okay, hier geht es um Liebe, um Unity, um friedvolles Miteinander und so. Also ich finde es schon, ich hab irgendwann zwischendurch zu dir gesagt auf dem Konzert, der Hardy ist schon ein kleiner Hippie. Also es ist schon so, die haben schon eine gute Message, die spreaden, so vom Grundding. Viele Songs berühren irgendwie, weil diese Grundmessage ist. Und dann fand ich das schon beeindruckend, diesen Menschen auf der Bühne zu stehen, der das halt seit 40 Jahren macht und der immer noch mit Leib und Seele seine Energie da schenkt für diesen Auftrag, den er hat. Weil ich glaube, er spürt das schon auch. Also jeder Künstler hat ja irgendwie einen Auftrag und er nutzt schon seinen Auftrag oder die nutzen den Auftrag schon für die richtigen Sachen, finde ich. Ja. Und jetzt kommen wir aber zum zum kleinen Wehmutstropfen, sagt man, oder ist das überhaupt ein Wort?
Genau, das voll schön, dass du sagst, weil genau, im Kern ist es da, aber es ist ab einem gewissen Punkt nicht mehr achtsam genug oder nicht mehr, also es gab drei Momente oder drei Dinge, die schwierig waren.
Ja.
Womit fangen wir an? Fangen wir an mit dem Thema Inklusion?
Ja.
Mit dem Thema Indianer?
Oh Gott. Also pass auf. Ja. Wir fangen mal an mit dem ersten Thema. Inklusion.
Ja.
Mhm. Pur hat einen Song, heißt irgendwie Mein Freund Rüdiger oder keine Ahnung, wie genau, irgendwas mit Rüdiger. Ich kannte diesen Song davor nicht. Wir standen da und haben es gesehen. Auf einmal wird ein Mensch auf die Bühne gebeten namens Rüdiger, ein Mensch mit Down-Syndrom. So. Im ersten Moment dachte ich so, ah ja, cool, gucken wir mal, was kommt. Ja, mhm. Also so diesen ersten, das meinte ich eben gerade, so diesen ersten Impuls zu haben, so, oh cool, die haben sehen irgendwie einen Auftrag darin, Sichtbarkeit zu schaffen, Awareness zu raisen und sowas. Dachte ich so, ja, nice. Also ich war erst so, cool, bin mal gespannt, was kommt. Und dann dachte ich so, oh fuck. Ja, mhm. Weil es war halt echt nur dieser erste, der Wille war da, aber die Umsetzung war komplett scheiße aus meiner Sicht. Wir haben jetzt vorher nochmal diesen Songtext gegoogelt, wie dieses Lied geht. Und das Lied geht halt los mit, also er, also Pur, singen da über ihn, ihren Freund Rüdiger, der ein langjähriger Fan der Band ist und seit Jahrzehnten den irgendwie hinterherreist oder hin und wieder dann auch auf der Bühne ist oder was auch immer. Auf jeden Fall geht dieses Lied damit los mit dem Satz, er lebt in einer anderen Welt. Junge, für mich, die sich mit Inklusion wirklich wahrhaftig beschäftigt, ich denke mir so, oh mein Gott, es tut mir weh. Hm. Weil nein, Rüdiger lebt nicht in einer anderen Welt, er lebt in genau derselben Welt wie wir. Und dieses Lied, also ihr könnt euch gerne mal den Songtext googeln, ihr lieben Menschen zu Hause, ja.
Wie ist der Titel?
Warte mal, ich weiß es nicht, ich muss mal gucken, ob ich das hier noch irgendwie offen habe, weil wir haben das gerade im Café. Moment mal, liebe Leute, ich guck mal kurz auf meinem Handy. Nee, ich habe es jetzt gerade nicht.
Ja, gut.
Irgendwas mit Rüdiger und Pur. Das ist irgendwie was Schönes gewollt damit, aber die Umsetzung halt nicht durchdacht, weil dieser Mensch dort aus meiner Sicht halt für eine Sache vorgeführt wurde. Da wurde irgendwie über ihn gesungen. Da wurden unglaublich viele Stereotype reproduziert auf dieser Bühne. Zum Beispiel, man kann ihn nicht richtig verstehen. Also ich glaube, genau, irgendwie der zweite Satz ist, ich muss das gleich mal googeln.
Schwer zu verstehen.
Genau, ja, er lebt in einer anderen Welt, er ist schwer zu verstehen, es fällt ihm schwer zu rechnen und zu schreiben. Und das mag ja über manche Menschen mit Down-Syndrom komplett stimmen und ist ja auch fein so. Aber da werden Stereotype reproduziert, meiner Meinung nach. Da wird jemand gezeigt auf einer Bühne, warum eigentlich?
Es wird nicht der Mensch gezeigt, sondern es wird eine Schublade gezeigt oder eine Idee davon. Und was mich am meisten gestört hat oder was sich für mich nicht gut angefühlt hat, war, ja, auf der einen Seite sehen, dass der Rüdiger, natürlich ist er das Größte und er ist ganz glücklich und es ist toll für ihn, dass er da sein kann. Das ist auch schön. Mein Gefühl war ein bisschen, das Publikum, das sieht das und applaudiert und vielleicht ist es auch ein Vorurteil von mir und das stimmt nicht, aber dieser Gedanke von, ach guck mal, jetzt haben wir hier mal richtig was für die Inklusion gemacht und haben da applaudiert und toll und so und guck mal, was für gute Menschen wir sind, dass wir jetzt hier irgendwie das gemeinsam hier erleben, aber es ist halt, was auch in dem Text passiert ist, ja, in seinem Heim, wo er da das und das wirkt. Gott. So, es ist nicht gemeinsam und es ist nicht.
Nee, genau.
Wir
hey, allein der Satz, er lebt in einer anderen Welt.
Ja.
Da möchte ich sagen, Hartmut Engler, falls du diese Folge hören solltest, dieser Rüdiger, den du dein Freund nennst, der lebt nicht in einer anderen Welt. Sorry, und dann werde ich richtig, das Feuer der Wut breitet sich in meiner Brust aus und zwar zu Recht. Rüdiger lebt in unserer Welt mit uns Seite an Seite und wahre Inklusion wäre gewesen, nicht einen Menschen mit Down-Syndrom für 3 Minuten auf die Bühne zu stellen, um ihn zu applaudieren und dann wieder nach runter zu schicken in sein Heim, sondern wahre Inklusion wäre, wenn wir sagen, okay, hey, uns liegt Inklusion wirklich am Herzen als Band, dann lass uns doch mal ein paar Arbeitsplätze schaffen und hier mal gucken, wo Menschen wirklich mitwirken können, zum Beispiel Menschen mit Behinderung. Es ist einfach over, das Narrativ, dass Menschen mit Down-Syndrom in irgendwelchen Heimen aufwachsen und alle immer so glücklich. Das ist auch das, was er da reproduziert in dem Text. Ja, vieles versteht er nicht, aber er versteht so viel von Menschlichkeit und Herzlichkeit, wo ich mir so denke, nein, das ist ein Stereotyp, Alter. Hm. Menschen mit Down-Syndrom sind genauso individuell wie wir auch. Die sind auch nicht immer glücklich. Das ist einfach Bullshit, Mann. Und ich finde das echt schwierig, wenn man so viel Verantwortung hat und ja angeblich dann auch so ein Weltverbesserer ist, so einen Move zu machen. Dann, hey, dann such dir Leute, die Teil deiner Band sind. Such dir Leute, die Teil deiner Technik-Crew sind, die mit Behinderung leben. Such dir Leute, die öffne das für verschiedene Realitäten. Aber das passiert ja nicht, weil wir keine Inklusivität, keine Inklusion leben ja. in dieser Gesellschaft. So, Punkt.
Und das fand ich, wir können gleich nochmal zu Pur zurück. Einen Tag später waren wir bei einer ganz tollen Show von dem Talk-Projekt. Das ist ein Projekt, ein antirassistisches
und Antidiskriminierungsprojekt hier in Tübingen, wo unsere Tochter mitmacht.
In Reutlingen.
Ah ja, genau, in Reutlingen, stimmt, genau.
Ja. Genau, ja. Wo unsere Tochter Teil davon ist und genau. da auch rappt und tanzt und eine unfassbar coole Performance hingelegt hat.
Ihr habt sie gesehen am Wochenende, ihr habt sie gesehen.
Und da war dann ein ganz anderes Bild von Inklusion, in Anführungszeichen, wo der Baba Sinan gerappt hat.
Genau. Ja.
Was ganz arg beeindruckend war.
Genau. Ja. Ja, auch ein Rapper mit Behinderung, so, der dort einfach seine Stage gerockt hat, kann man sagen. Mhm. Die Hook von seinem Song ist:
Das ist Inklusion, du Hundesohn.
Richtig gut. Also richtig gut. Wo wir einfach gemerkt haben, ne, im Vergleich einem Menschen, nicht nur, also der energetische Unterschied für alle Menschen, die es jetzt immer noch nicht raffen, die hier gerade zuhören und denken, sag mal, wo ist eigentlich euer Problem? Pur hat einen Menschen auf die Bühne gestellt, um über ihn zu singen und das auch noch in Stereotypen, die meiner Meinung nach nicht mehr gehen, nicht mehr zeitgemäß sind und alles überhaupt. Und das Talk-Projekt am Wochenende hier in der kleinen Pups-Bühne in Reutlingen hat einen Menschen eine Bühne geboten, um über sich selbst zu sprechen, um seine Bedürfnisse zu äußern, um über diese Probleme
der Inklusion
richtig.
Einen Ausdruck zu verleihen und auch Frust zu verpacken. Und das hat eine Power gehabt.
Es hatte eine Riesenpower und ich finde, wir sollten einfach endlich mal aufhören, über Menschen mit Behinderung zu sprechen, sondern wir sollten anfangen, mit ihnen zu sprechen und auch wirklich anfangen, sie als ganz, weil das ist so normalen Teil unserer Welt, lieber Harti. Es ist nicht eine andere Welt, verdammte Axt, so. Unserer Welt zu sehen und ihnen dementsprechend auch die ihnen fucking zustehende Stimme zu geben in unserer Welt, auf unseren Bühnen. Und zwar ihre eigene Stimme. So, ihre eigene Stimme. Und mir hat es so wehgetan, zu sehen, diesem Rüdi wurde da kurz dann für 30 Sekunden das Mikrofon in die Hand gedrückt. Und er wollte dann sich natürlich äußern und irgendwas. Und man hat es schon die Energie, also ich habe die Energie gespürt, wie der Harti dann so neben ihm stand und schon wusste, ja, ich muss dem jetzt gleich das Mikrofon wieder wegnehmen.
Dass es den Leuten nicht zu viel wird.
Richtig, dass es bloß nicht zu viel wird und er bloß nicht die Kontrolle da verliert und alles. Da ihm im Endeffekt schon die Hand so am Mikro und ihm dann direkt wieder entrissen nach zwei, drei Worten, die er da gesagt hat. Hey, Alter, also für wen machen wir den Zirkus hier eigentlich? Und ich hatte, das hast du gestern gesagt auch, es hatte ein Geschmäckle, sagt man hier im Schwabenland, von man will sich halt damit brüsten. Ja, das ist dasselbe wie zum Pride-Monat dann alle Unternehmen anfangen, irgendwelche Regenbogenprodukte rauszubringen oder irgendwelche Commercials zu drehen. Genau, mit queeren Personen und danach ist es halt wieder vorbei. Komm, lass uns diesen einen Song machen, aber wir durchdenken es halt nicht mal. Und ich denke mir halt, hey, also ich mit meinem Projekt jetzt Mir und das Filmehaus, gell, ich kriege ja auch Nachrichten von AktivistInnen, wenn ich irgendeine Scheiße baue. Dann melden sich Menschen bei mir und sagen, hey, guck mal, kannst du mal das bitte überdenken oder das mal überdenken, das ist nicht so geil. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Pur mit diesem Song nicht auch Nachrichten bekommen von Menschen, die das ja, ihn spiegeln oder die dann sagen so, hey, sag mal, habt ihr eigentlich mal drüber nachgedacht, ob dieser Songtext so cool ist? Und dann denke ich mir, dann gibt es eine gewisse Ignoranz. Und jetzt kommen wir zum nächsten Thema, was ich nämlich schwierig fand. Diese Scheiße, wo sind all die Indianer hin?
Mhm. Wo dann das Publikum noch eingeladen wurde, so Indianerlaute von sich zu geben.
In dem Moment habe ich echt gedacht, hey, ciao, Alter. Ciao einfach. Ja, was ist los
halt,
mit euch?
Es ist halt, guck mal, es ist, was an einem Bild hier in Deutschland aufgebaut wurde und Kinderfasching und sonst was und wo sich Leute auch zu Hause fühlen in ihrer Kindheitserfahrung und wir spielen Cowboy und Indianer.
Ja.
So, das hatte ja in sich was Schönes. Es hat halt niemand reflektiert.
Es ist auch was Schönes, sich die rote Wurst reinzufetzen, wenn man nicht drüber nachdenkt, dass man gerade ein Tier ist.
Mm. Ja, ja. So, es ist halt
kann
genau,
vieles
es ist
schön
halt
sein, wenn man nicht drüber nachdenkt.
Drüber rausdenken und was steckt dahinter und ist man da bereit dazu, hat man da Bock drauf oder nicht. Und ja, es war tatsächlich zeitqualitätsmäßig die letzten Jahrzehnte einfach überhaupt nichts hier im Bewusstsein oder sehr wenig, was die ganze Thematiken angeht und zu hinterfragen und mal weit reinzudenken.
Mhm.
Und das ändert sich aber, was auch sehr gut ist. Und da ist halt die Frage, ja, inwieweit kann man auch als 60-Jähriger oder mit 40-Jähriger Band-Erfahrung mal sagen, okay, vielleicht ist das einfach nicht mehr am Zahn der Zeit, vielleicht lassen wir den Song einfach raus oder klären darüber auf oder verändern was.
Oder ordnen es zumindest ein. Mhm. Oder verzichten wenigstens darauf, dass man 10.000 Leute noch irgendwelche Indianerlaute machen lässt auf dem Konzert. Ja, ich finde es schwierig. Das fand ich wirklich auch sehr, sehr, sehr schwierig.
Ja.
Und ich kann natürlich verstehen, dass es für die Band auch nicht leicht ist, weil man natürlich mit diesem Song einen riesengroßen Erfolg hatte und ja, genau. Aber,
und dahinter ja, sorry, dass ich kurz noch reindroppe, aber dahinter noch so, wo sind all die Indianer hin, wann verlor das große Ziel den Sinn und so, ja. Eigentlich auch wieder eine positive Message eigentlich ursprünglich droppen wollen. Mhm. So und auch in diesem Bewusstsein, hey, das ist hier, wir nutzen hier eine Metapher für irgendwas, wo wir eigentlich was anprangern wollen oder was Schönes kreieren wollen, ne? Und das dann halt nicht sehen können und trotzdem noch ein Gefühl von, es ist was Gutes und ja, aber die Schichten halt, die vielen Schichten, die vielen Dimensionen nicht sehen können, nicht sehen wollen und führt, oder ich weiß nicht, ob du noch was dazu sagen willst, aber es führt mich zu dem nächsten, dritten Punkt,
ja,
der mich so abgefuckt hat. Und ich weiß nicht, wie das Lied hieß, aber es ist so ein, also es war so eine Dynamik von, okay, alle zusammen singen eben dieses Lied.
Es ging ums Beten, ja.
Lieber Gott, bitte hilf uns. Also ich kann jetzt den Text nicht wiedergeben, aber vielleicht gibt es ja doch noch eine Chance, dass du uns retten kannst oder den Planeten oder sonst was. Und ich sage nur zu dir so, okay, wie viel Verantwortung willst du abgeben? Nicht Gott verändert und rettet, sondern wir, verdammte Scheiße.
Junge.
Das fand ich krass, dieses, ach, guck mal, was wir für einen Beitrag leisten. Das habe ich so gefühlt in dem ganzen Publikum. Wir singen, oh Gott, es ist noch nicht zu spät, tu
und so ein,
was.
Und so ein Kinderchor wird eingeblendet und so.
Und ich kann einfach nur meine rote Wurst essen und manchen Tonic trinken und dann wird alles gut, weil
Gott
kümmert
Gott,
sich drum, weil wir es gemeinsam
dass
raussingen.
Dass du es genau so sagst.
Es ist so.
Du bist der Beste, dass du es genauso sagst. Es waren am Wochenende, keine Ahnung, wie viele Leute waren da?
Alter, 10.000? Mindestens 10, wahrscheinlich.
10.000 Menschen auf einem Areal. Mit fucking Plastikbechern, mit fucking Fleisch, mit fucking, Konsum des übertriebenen Todes, sage ich jetzt einfach mal, okay? Auf eine Art und Weise, wie wir es hinter uns lassen müssen. Und stehen dann alle gemeinsam vor dieser Bühne, um, ja, wie du es gerade sagtest, zusammen im Chor zu singen, lieber Gott, bitte hilf uns. Wenn ich mir sage, nein, helf dir doch selber, Alter. Mach mal Dinge, die
15.000 Fans.
15.000 Menschen singen, lieber Gott, bitte hilf uns, wir armen kleinen Würstchen, die wir hier mit unserem Würstchen stehen und uns besaufen. Und ich sag ja, im Ansatz, die ersten 5%, ein geiler Move. Aber genau da, zack, Verantwortung abgegeben.
Ja.
Wenn ich Hartmut Engler wirklich mir das so am Herzen liegt, dass sich diese Welt verändert, dann mach doch ein fucking Konzert, wo du mal Auflagen machst. Keine Plastikbecher, wir machen mit Recaps, wir machen mit was auch immer. Ja, wir machen wirklich vor Ort etwas.
Und du machst einen Aufruf und sagst, Leute, wir sind die Veränderung.
Ja, Mann.
Was können wir tun?
Danke.
Nicht, singt alle mit, dass, die höhere Macht das endlich übernimmt, weil das sind wir, Alter. Ob du es Gott nennst oder sonst was. Ja, und das war so für mich nochmal so ein...
Gott ist in uns. Ja. Gott drückt
wirkt
sich...
durch uns.
Danke. Gott drückt sich durch uns aus. Nur wenn wir ihn... Und das ist ja geil, danke, dass du es ganz kurz sagst. Ne? Das ist ja so geil, weil viele Leute, die so, ich sag mal, Erleuchtungsspeaker sind, ja, ich habe den Satz schon oft gelesen oder den Talk schon oft gehört, so die große Lüge der Trennung.
Mhm.
Ich weiß nicht, ihr da draußen, ob ihr es kennt. Eine der größten Lügen, die wir überwinden müssen als Menschen, ist die Lüge der oder die Illusion der Trennung. Was ist damit gemeint? Genau das. Wir wachsen in einer Welt auf, leider, in der uns erzählt wird und gesagt wird durch Religion, durch alles Mögliche, dass wir von Gott getrennt sind, dass wir die kleinen Menschlis sind, die damit ja alles nichts zu tun haben, so völlig ohnmächtig hier unten wie die Ameisen herumwandeln und dass da eine Macht gibt, einen ominösen Gott, der von uns getrennt
ist. Der auch bestraft, wenn du es nicht
genau, das
machst.
Ist ja noch übler, ja, aber diesen ominösen Gott, der von uns getrennt ist, der eine große Macht hat. Das, liebe Leute, ist eine Illusion, weil, und ich hoffe, ihr versteht es jetzt alle, die zuhören, so wichtig, das zu raffen. Gott ist das Leben in allem. Gott ist nicht dieser weiße, bärtige fucking Mann, der da oben sitzt und einmal mit dem Finger auf uns zeigt und uns Krieg oder Frieden schickt. Mann, Gott bist du, weil du ein Teil des großen Ganzen bist. Gott bin ich, Gott ist Philipp, Gott sind unsere Kinder. Wir sind alle ein Teil des großen Ganzen und wir alle tragen göttliche Verantwortung in uns. Wir haben den freien Willen. Wir sind die Schöpfer dieses Lebens, weil wir alle Gott sind. Wir alle im Kollektiv gemeinsam mit allem, was existiert, sind Gott. Und wenn wir diese Illusion der Trennung nicht überwinden, werden wir weiterhin unbewusst als kleine Opferlein, die keine Macht haben, auf diesem Planeten wandeln und ihn zerstören. Wir werden weiterhin solche Parolen singen wie lieber Gott, hilf uns und währenddessen so viel Scheiße bauen, weil wir denken, wir könnten eh nichts verändern. Und in dem Moment, wo wir aber verstehen, dass wir es sind, die Gott sind, die nicht getrennt von ihm sind, sondern die entscheiden können, schöpfen können, wie wir hier auf diesem Planeten leben. Durch unsere Entscheidungen verändert sich was. Mein Gott.
Ja, und wie schön, guck mal, weil auch darin sieht man wieder.
Muss ich kurz jetzt mal spitten.
Kann man, mega geil.
Kann nicht mehr.
Ja, kann man auch nochmal jetzt an dieser Stelle Hartmut Engler und Pur danken für diesen göttlich unbewussten Move, dass wir jetzt darüber reden und du das nochmal so raushaust.
Ja gut, aber was hat denn bitte unser Pups-Podcast bitte für einen Ripple-Effekt im Vergleich zu diesem fucking Pur-Konzert? Also ich hätte mir schon gewünscht, dass das der Hardy, mein Brother from another mother, vielleicht auch selber rafft und nicht sagt, lieber Gott, hilf uns, sondern Leute, was können wir denn tun, um es ein bisschen schöner
aber
hier
genau,
zu machen?
Aber genau, alles, was wir tun können, ist darüber reden und dass ihr diese Truth weitertragt. Jetzt hat mich das gerade schon zu dem nächsten Punkt gebracht. Jetzt ist er wieder weg. Warte, ich muss mal kurz nachdenken.
Ja, du musst loslassen, dann kommt es wieder zurück.
Nee, kommt nicht zurück.
Bestimmt gleich. Wenn du
jedenfalls
nicht
mehr dran haben wir, genau.
Sag ich doch.
Doch, ja, jetzt ist er da. Genau. Haben wir uns das angeschaut und natürlich auch in dem Moment drüber geredet. Ich habe gesagt, okay, wie viel Verantwortung kannst du abgeben? Und damit meinte ich nicht Hartmut Engler, sondern ich meinte alle Menschen, die gerade das mitgrölen und so.
Ja.
Und gleichzeitig war es ganz spannend und schön, wie viele Menschen dich wiederum erkannt haben und angesprochen haben und mit Tränen in den Augen gesagt haben, wow, es ist so wertvoll, was du machst und was du in die Welt trägst und so, ne?
Liebste geht raus an alle wundervollen Menschen, die ich treffen durfte auf dem Pur-Konzert. Es war sehr schön, euch Hallo zu sagen.
Also da ist doch auch viel Bewusstsein auch vor Ort, das man auch nicht immer sieht, ne? Man muss auch aufpassen. Vielleicht gab es auch ganz viele Leute, die dieses Lied gesungen haben und gleichzeitig gedacht haben, ja, aber ich will die Verantwortung nicht abgeben.
Stimmt.
So. Weiß man nicht.
Weiß man nicht.
Aber ja, es ist vielleicht auch zu viel erwartet von einer Band, die seit 40 Jahren auf der Bühne ist, diese Message jetzt in Lieder zu packen.
Nee, und es geht ja auch gar nicht darum, wirklich, also nochmal zur Einordnung, ne? Es geht für mich gar nicht darum, jetzt irgendwas schlecht zu reden, weil ich bin ja dann auch, ne, wir standen auch da und haben uns dann auch unterhalten über, okay, was ist denn, wenn du so irgendwo bist und du bist gewahr über Themen, die da laufen? So, wie fühlt sich das an? Fühlt sich auch manchmal verrückt an oder irgendwie so, es geht ja gar nicht darum, wieder in der Trennung und von außen drauf zu gucken und so rumzubewerten. Darum geht's ja nicht.
Mhm.
Sondern es geht um Bewusstsein über die Dinge. Und das ist für mich schon auch, ich darf da, also ich merke, dass es in mir auch voll die Blockade gibt, da reinzuwachsen. Also auf gut Deutsch, wenn ich was spüre, mich zu trauen, das zu sagen, mich zu trauen, meine Wahrheit zu sprechen. Also es gibt große, große Stimmen in mir, die dann sagen so, oh Mira, du bist aber arrogant. Ja, aber du machst ja alles toll, du machst ja alles gut. Nee, darum geht's nicht. Hm. Darum geht's nicht. Ich glaube, wir dürfen schon Dinge, die wir spüren, ansprechen. Es kommt auch immer drauf an, in welcher Energie wir das tun. Also ich habe no hate für Hardy und Pur. Und gleichzeitig darf ich vielleicht Dinge ansprechen. Ich sage, das empfinde ich nicht als optimal. Oder ja. Was denkst du?
Ja, ja, voll. Hm. Natürlich.
Ist für mich aber ein Weg, weil ich lange Zeit gedacht habe, und das bringt mich noch kurz zum Abschlussthema.
Ja.
Ich habe lange Zeit gedacht, dass Liebe bedeutet, alles zu akzeptieren und alles, ja.
Mit allen in Frieden zu kommen, mit allem, was.
Ja. Und ich durfte in den letzten Wochen einen Riesenschritt machen, für mich nochmal zu erkennen, was Liebe wirklich ist. Willst du es wissen?
Ja. Nicht, dass ich es nicht schon wüsste, aber so in so einem Podcastgespräch macht man das so, gell? Ja, das würde ich jetzt wirklich gerne erfahren. Was das für dich bedeutet.
Pass auf. Also, ich bin so durch mein Leben gelaufen in den letzten Jahren und ich hatte immer so einen Zwiespalt in mir. Und ich habe ja durch meine Arbeit oder ne, das, was ich da so jetzt auch seit 20 Jahren irgendwie mache, also Bewusstseinsarbeit nenne ich es jetzt einfach mal, ein paar Dinge erkannt für mich, sehr viele Dinge erkannt. Auch was, also Dinge erkannt, zum Beispiel, welche Probleme es gibt oder warum es Probleme gibt. Woher kommt Hass? Woher kommen toxische Verhaltensweisen? Und. Also ich forsche ja seit 20 Jahren nicht nur an mir und meiner Psyche, sondern auch in Systemen. So. Mm. Und ich gehe extrem offen und extrem bewusst durch die Welt, immer mit dem Ziel, noch mehr Wissen, noch mehr Weisheit, noch mehr Erkenntnisse zu erlangen. Und dabei gibt es nichts, und das finde ich auch irgendwie geil an meinem Weg, nichts, was für mich vorgefertigt wäre. Es gibt kein Ende der Fahnenstange und ich bin immer bereit, meine Meinung komplett zu verändern, wenn ich eine neue Erkenntnis mache. Und das liebe ich irgendwie daran.
Ja.
Es ist nicht so, ich will meine Meinung zementieren, sondern ich bin so ein Forscher. Ich würde behaupten, ich bin die eine Forscherin der Liebe. So, wirklich. Und ich komme aus der tiefsten Dunkelheit, wo ganz viel Gewalt da war und ganz viel toxisches Verhalten. Und dadurch wurde ich dazu eingeladen, schon als Kind anzufangen zu erforschen, woher kommt sowas.
Mhm.
Und deswegen bin ich schon mein ganzes Leben lang Forscherin der Liebe und des Miteinanders und durfte Gott sei Dank auf diesem Weg ganz, ganz viele Erkenntnisse machen, so, die ich jetzt mittlerweile auch mit Menschen teile. Okay. Auf diesem Weg habe ich aber immer so einen Zwiespalt eben gespürt. Und ich habe gemerkt so, hey krass, ich spüre, was ist cool, was ist nicht cool. Ich möchte mich von gewissen Sachen abgrenzen, ja, möchte mich rausentwickeln. Und gleichzeitig gab es immer so eine Stimme in mir, die gesagt hat, ja, aber Mira, wenn du wirklich alles liebst und jeden liebst und wirklich für die Liebe bist, dann kannst du doch jetzt hier nicht so bewerten. Mhm. Dann musst du doch alles, was ist, akzeptieren. Das war diese Stimme in mir.
Mhm.
Und ich sagte ganz ehrlich, das hat mich teilweise echt, das hat mich übelst beschäftigt und mich
auch so zerrissen ein bisschen, ja, in dir,
ja,
wahrscheinlich.
Genau. Ja, danke. Es hat mich echt zerrissen, weil auf der einen Seite habe ich meine innere Weisheit gespürt und ich habe diesen Weg des Lichts voll gecheckt und voll gesehen. Und ich habe zum Beispiel gecheckt und gesehen so, hey, das ist der Weg und der andere eben nicht.
Mhm.
Und ich habe zum Beispiel auch gespürt, wenn Menschen für mich auf dem Weg des Hasses und der niederen Frequenz und des Opfers und der Gewalt und der toxischen, ne, unterwegs waren, habe ich ganz klar in mir gespürt, ey Mira, nein, grenz dich davon ab. No, also keine Toleranz für Intoleranz zum Beispiel. Mhm. So. Und gleichzeitig gab es dann aber immer diese Stimme, die das nicht erlaubt hat und die immer gesagt hat, ja, aber wenn du doch so für die Liebe bist, dann musst du doch alle Menschen und alles, jedes Verhalten und alles, was da ist, ist doch überall Liebe drin und so.
Mhm.
Okay, und jetzt habe ich in den letzten Wochen diese Zerrissenheit in mir auflösen können, weil ich verstanden habe, was Liebe wirklich ist. Liebe hat nichts damit zu tun, alles zu akzeptieren. Liebe hat nichts damit zu tun, jeden Menschen ja, oder jeden Sumpf und jeden alles zu unterstützen, was da ist, sondern Liebe ist Präsenz. Liebe ist Aufrichtung. Liebe hat nichts damit zu tun, alles zu unterstützen, sondern Liebe hat was damit zu tun, gewahr zu sein über das, was hier wirkt.
Mhm.
Also für mich, ich bin mittlerweile an dem Punkt, dass ich sage, Liebe hat, also die wahre Liebe, unabhängig jetzt von der Liebe in Beziehungen, ja, sondern die Essenz von Liebe ist, in seine echte Aufrichtung zu kommen und 100% wahrzunehmen, was hier gerade wirkt und sich dann für die richtige Sache zu entscheiden, nämlich für die Liebe,
mhm,
für das Miteinander, für das Gute. Und das bedeutet halt auch im Umkehrschluss, dass wenn ich in der Situation vollkommen gewahr bin und alles wirklich spüre, dass ich in der liebevollen Haltung sagen kann, nein, das möchte ich nicht.
Mhm.
Das möchte ich nicht.
Also du möchtest dich dem oder jedem nicht aussetzen.
Richtig.
Also Situationen oder...
Ganz genau.
Mhm.
Ich grenze mich hier ab.
Ja.
Ich grenze mich hier ab. Und das war für mich eine extrem wichtige Erkenntnis, weil vorher habe ich gemeint, hey, Trennung ist eine Illusion, wir sind alle eins und so. Und das stimmt auch. Das stimmt auch auf einer gewissen Ebene. Und gleichzeitig erlaubt mir die Kraft der Liebe eben, mich für die richtige Sache zu entscheiden und vollkommen gewahr zu sein und meine wirkliche Eigenverantwortung in dem Moment zu übernehmen und nicht zu denken, weil ich eine Illusion von Liebe gelernt habe, muss ich jetzt alles hier akzeptieren, was hier ist.
Ja, und ich glaube, auch das wieder ist, in falsche Verantwortung, ja, zu kommen und
genau,
plötzlich wieder den Kümmerer zu spielen und, mhm, wieder sich auch von sich selbst wiederum trennen, ne? Und
hey, sich viele, viele Menschen lernen in ihrer Ursprungsfamilie eine Form von Liebe, die nicht wahrhaftig ist. Viele Menschen lernen als Kind, dass Liebe bedeutet, abhängig zu sein. Dass Liebe bedeutet, sich ja gegenseitig zu unterstützen, komme, was wolle, ganz egal, was ist. Also dass
das
Richtung
ist ja, Aufopferung geht.
Ja, zum Beispiel. Oder dass Liebe bedeutet, ja, immer füreinander da zu sein.
Man muss,
richtig,
genau, man hat präsent zu sein für die Familie,
richtig,
für egal, was in dir gerade eigentlich,
genau,
Phase ist.
Genau, also das ist ja das Bild von Liebe, was überall so gelebt oder propagiert wird, sage ich jetzt mal.
Ich kann nicht ohne dich, deswegen hast,
genau,
du auch für mich da zu sein.
Richtig. Das ist aber, das hat für mich nichts mit Liebe zu tun.
Ja. Ja, es kettet sehr,
ja,
aneinander, es unterdrückt, es ist keine freie Begegnung auf Augenhöhe,
ja,
und nicht in dieser Präsenz, die du so schön beschreibst.
Ja. Und was aber schon klar ist, ne, also ich glaube, um in diese wirkliche Aufrichtung zu kommen, in dieses wirkliche, ich bin 100% angebunden an mein Herz, an meine Wahrheit und ich bin niemandem was schuldig, nur dem göttlichen Funken in mir. So, weißt du, also ich habe auch Zugang zu dem. Wie viele Menschen haben ja gar keinen Zugang zu dem, weil das so... Also auch inklusive mir von vor ein paar Jahren war das ja noch gar nicht.
Ja.
Also es ist schon dieser Prozess, sich aus Themen rauszuschälen, aus Familienstrukturen, aus Rollen. Und das heißt ja nicht, dass man Kontakt abbrechen muss zu seiner Familie. Überhaupt nicht. Der Umgang, wenn du dich rausschälst mit deiner Family, wird oftmals sogar noch viel besser. So, interessanterweise.
Ja.
Also es geht hier nicht um, hey, werde zum Eremiten und sitze in deiner Höhle. Überhaupt nicht. Sondern... finde dein Herz.
Ja, man kommt wieder in Verbindung zu dir und,
richtig,
deinem wahren Sein und lebt das. Und das ist auch die Befreiung,
mhm,
für die anderen. Es ist, was da in Bewegung gebracht werden kann, auch nochmal in dem Familiensystem.
Ja.
Wenn plötzlich jemand ausbricht aus diesem lethargischen, was seit Jahrtausenden so gelebt wird, sondern so plötzlich mal strahlt und sagt,
ja,
yo, guck mal, was noch möglich ist. So, das ist... voll schön und kann auch ganz viel aufbrechen bei Eltern oder Großeltern oder so, ja? Dass die dann nochmal plötzlich merken, oh cool, an was werde ich hier gerade erinnert in mir? Es ist so viel möglich.
Es ist so viel möglich und eben meiner Meinung nach dadurch, wenn wir Menschen den Zugang wiederfinden, weil viele von uns, also wir kommen ja mit dem Zugang auf die Welt. Also siehst du ja an Kindern.
Mhm.
Du siehst es an Kindern. Sie sind connected mit dem göttlichen Funken. Sie sind connected mit dem Hier und Jetzt.
Mhm.
Sie sind vollkommen präsent. Kinder, sie sind präsent im Hier und Jetzt. Sie nehmen alles wahr, was hier und jetzt,
ja,
ist. Das ist Liebe. Nochmal ganz kurz.
Pure Kreativität, ja. Mhm.
Genau, das ist Sie sind Schöpfer ihres Lebens in diesem Moment. Du kleine Kinder beobachtest, wie sie spielen, wie sie gewahr sind, wie sie sich ausdrücken, ja, da gibt es diese Konstrukte, dieses ganze Ding viel, viel weniger als bei den Erwachsenen. Und irgendwann leben wir in diesem Konstrukt, das wir gelernt haben, dieser Gesellschaft, und verlieren ein Stück weit zumindest diesen Zugang zu unserem wahren Selbst. Und deswegen, ne, dieser Weg dorthin wieder zurückzufinden, Stück für Stück, sich da rauszuschälen und dann diesen Zugang zu spüren zu dieser Wahrhaftigkeit in dir. Das hat nämlich auch nichts mehr mit deinem Charakter, deinem Ego, allem zu tun, was du hier lernst auf der Welt, sondern es ist eine Essenz, die du in dir wahrnehmen kannst. Das ist Liebe. Das ist Liebe. Und diese Liebe, dieses ganz tiefe innere Gewahrsein, das, wenn du das anzapfst und wenn du spürst, was es wirklich braucht in dem Moment jetzt hier, wo du bist, dann gibt es diese Regeln nicht. Also dann gibt es nicht dieses Verhalten, wo du sagst so, ja, ich muss jetzt immer für meine Mutter da sein zum Beispiel oder immer für meine Oma da sein oder weil ich bin denen ja was schuldig, ich muss ja oder sowas. Nein, sondern du spürst in dem Moment, was braucht es jetzt gerade? Braucht es meine Liebe, meine Zuneigung, mein Dasein, mein was auch immer? Oder aber braucht es jetzt gerade an dieser Stelle zum Beispiel was völlig anderes, nämlich einen kleinen Wahrheitstalk an die Person hin, um ihr vielleicht einen neuen Weg zu zeigen. Auch das könnte sein. Oder braucht es jetzt gerade ein, hey, was auch immer, ne? Also es gibt ja so viele, oder ein Kontaktabbruch. Wenn man zum Beispiel merkt, das, was hier gerade wirkt, ist nicht gut für beide. Das ist eine Abhängigkeit. Und wenn ich zum Beispiel auch wirklich meiner Mutter oder meiner Oma oder wem auch immer jetzt hier wirklich helfen will, auf gewahrer, ganzheitlicher Ebene, dann muss ich jetzt hier den Kontakt abbrechen und aus der Ferne lieben, weil nur so können diese toxischen Strukturen durchbrochen werden, wo auch die andere Person sich vielleicht Dinge von mir holt, die nicht cool sind, was die andere Person auch daran hindert, in ihre Eigenständigkeit zu kommen.
Und ihre eigene Kraft anzuzapfen.
Richtig. Also was ich damit sagen will, ist, wenn wir den Funken der göttlichen Wahrheit in uns spüren, kann das eben zu ganz verschiedenen Verhaltensweisen führen. Es kann ein Blumenstrauß an verschiedenen Handlungen nach sich ziehen. Und jetzt kommt, das muss ich noch kurz sagen, das ist Eigenverantwortung.
Alter, so geil, dass du sagst. Ich höre die ganze Zeit, ja.
Das ist Eigenverantwortung. Und ich finde es so geil, weil wenn ich wirklich checke, so, warum rettet Liebe unseren Planeten? Warum rettet wahre Liebe unseren Planeten? Dann hat es nichts damit zu tun, dass wir sagen, ja, weil wir dann immer füreinander da sind und weil wir dann ja alle, nein, Alter, wahre Liebe rettet unseren Planeten, weil es dazu führt, dass wir wirklich geile Entscheidungen treffen und weil, dass wir wirklich bewusste Entscheidungen treffen, uns aus Automatismen befreien, die wir irgendwann gelernt haben in dieser kaputten Gesellschaft. Die Liebe kommt und zeigt uns einen Weg, der höher ist, krasser ist, freier ist,
ermächtigt.
Wahre, danke. Danke, schöpfend ist in seinem eigentlichen Sinne, weil die wahre Liebe in deinem Herzen kennt keine Regeln, keine Gesetze, guck dir die Welt an, sie hat sich immer weiterentwickelt. Ja, selbst Sokrates hat im scheiß alten Griechenland, antiken Griechenland schon darüber gesprochen, wie aufmüpfig die Jugend ist, weil sie in Frage stellt, was die Alten machen. So, es ist Evolution. Woher kommt die? Von der Liebe, davon, dass wir uns weiterentwickeln. Wenn wir uns immer nur an das halten, was wir gelernt haben, werden wir zugrunde gehen. Wir müssen neue Wege gehen.
Ja, wir müssen die Verantwortung wieder zurück zu uns holen.
Ja, Mann.
Eigenverantwortung und aus dem eigenen, aus der eigenen Liebe heraus leben und nicht sagen, ja, die Kirche sagt uns, wie es geht, die sagen uns, wie es geht, er sagt uns, wie es geht, sondern das ist jetzt gerade der Weg, der passiert so und das ist voll geil. Und es darf einfach diese Reflexion auch mal, okay, was geht hier mit Verantwortung und was fühlt sich hier stimmig an, was nicht und was empowert wirklich, wenn ich die ganze Zeit für die anderen die Verantwortung trage und ihnen sage, ja, du kannst es halt nicht, oder ihnen vorlebe, nein, Mann, guck mal, wir können selbst, guck, check mal, was wir in uns für ein krasses Potenzial haben. Und das ist so geil, was du machst mit Mira und das fliegende Haus, weil du von klein auf den Kindern genau das zeigst. Hey, du hast alles in dir, du bist gut, so wie du bist. Deine Wahrheit ist wichtig, du bist wichtig. Ey, das wird so viel bewirken. Das ist so, oh, so schön.
Es ist, ich glaube, also ich habe das für mich in den letzten Wochen nochmal tiefer erkannt. Wenn wir Menschen in diesem Gewahrsein, in diesem Bewusstsein, frei von allem, was wir gelernt und ja, was uns geprägt hat, auf in diesem jetzigen Moment präsent sind, jetzt. Wenn wir wirklich präsent sind, und das bedeutet auch, und sorry, falls sich jetzt jemand hier getriggert fühlt, ich sage es ganz bewusst so, wenn du präsent bist, auf dem Pur-Konzert stehst und die Wahl hast, ob du eine vegane oder eine Wurst mit Fleisch isst, wo ein Tier, Entschuldigung, in seinen eigenen Darm gesteckt wurde, nachdem es qualvoll einem Tode gestorben ist. Sorry, not sorry. Wenn du bewusst bist für das, was da gerade passiert, wirklich präsent bist und nicht automatisch halt sagst, hey gut, nehme ich halt die Bratwurst, ich mache schon seit 35 Jahren so. Es schmeckt einfach klasse, weil ich denke auch nicht drüber nach, weil ich setze mich auch diesen Sachen nicht aus. Das ist unbewusst, das ist unbewusst, Mann. Wenn ich wirklich bewusst bin über das, was hier gerade ist, dann entsteht ein Zugang zu dieser Weisheit, zu dieser Wahrheit, zu dieser Wahl, die ich treffen kann. Und diese Wahl, die wir treffen, die können wir alle in jedem einzelnen Moment treffen. Wenn du dich öffnest für die Liebe, und das bedeutet für die Bewusstheit, für die Achtsamkeit, für den jetzigen Moment, kurz innezuhalten, egal in welcher Situation du bist, ob das in deinem Büro ist, ob das im Restaurant ist, ob das sonst wo ist, atme mal tief durch und werde dich mal gewahr über den jetzigen Moment. Mit welchen Menschen bist du da? Wie fühlt sich das gerade hier an? Welche Wahlmöglichkeit hast du jetzt gerade? Bist du gestresst im Restaurant und kackst den Kellner an, weil du fucking irgendwelche Gefühle in dir hast und spreadest Hass und Stress, weil du nicht bewusst bist über das, was da ist? Oder atmest du kurz einen Moment und holst dich ins Hier und Jetzt, zapfst deine Liebe an und begegnest den Menschen mit Freundlichkeit und mit Respekt zum Beispiel? Das ist ein Moment der wahren Liebe.
Und das Schöne ist, die Entscheidung triffst du nämlich eigentlich für dich.
Richtig.
Und nicht für das Tier, das nicht getötet wird, oder den Kellner, sondern es ist eine Verbindung mit dir und deiner inneren Wahrheit. Und die zum Ausdruck zu bringen, ist das schönste Geschenk, was du dir machen kannst. Und gleichzeitig eben den Menschen um dich rum.
So ist es. Und das alles, und wenn es jetzt hier das schlechte Gewissen angeht, was ja übrigens immer so ist, also auch bei mir, weil auch ich noch viel zu viele Verhaltensweisen habe, die nicht im Einklang mit der wahren Liebe in mir sind, ganz klar. Das ist ein Prozess, und das darf auch ein Prozess sein, in einem gewissen Rahmen, sage ich jetzt einfach mal. Also wir dürfen auch ein schlechtes Gewissen haben. Und ich glaube auch, dass ein schlechtes Gewissen ein Antrieb ist. Und dann darf man das auch gerne mal noch ein paar Wochen und Monate mit sich rumtragen. Und irgendwann schafft man es dann vielleicht noch in einem gewissen Moment mal eine andere Entscheidung zu treffen.
Ja.
Und es geht ja nicht darum, sich dann wieder zu lähmen zu lassen oder sich dann selbst zu rechtfertigen oder was auch immer, sondern zu sagen, okay, mein Gott, das ist halt Teil der Sache, dieses schlechte Gewissen jetzt. Wenn ich weiterhin Fleisch esse, wenn ich weiterhin, keine Ahnung, einen super krassen Konsum-Lifestyle habe, wenn ich weiterhin eben Teil des Problems bin und nicht Teil der Lösung. Okay, wir sind alle Teil des Problems, vielleicht mal da an der Stelle. Also wir alle, manche mehr, manche weniger. Ne? Und dass niemand hier alleine die Welt retten kann, ist auch klar. Aber die Taten, die zählen. Und selbst wenn du jedes zweite Mal darauf verzichtest, ein Tier zu essen, oder jedes dritte Mal mal um eine Fast-Fashion-Kette einen Bogen machst, so, weil du weißt, es ist eigentlich nicht so geil. Ja. So.
Wir sind nicht unbedingt aufgerufen, jetzt nichts mehr zu tun, was hier dem Planeten und unserem Menschsein dient, sondern wir sind aufgerufen, einfach uns aber bewusst damit auseinanderzusetzen,
ja,
und bewusst zu bleiben. Und sich manchmal, natürlich haben wir Stress und es ist viel und dann ist es auch mal okay zu sagen, okay, ich kann jetzt nicht gerade auch noch hier die Bewusstheit schaffen und ich will mir jetzt einfach diese fettige Käsepizza reinhauen oder was auch immer. Ja, es darf hier nicht in noch mehr Druck und Stress ausarten, aber dieses Fünkchen Bewusstsein zu bewahren und sich die richtigen Fragen zu stellen und für sich diese Aufmerksamkeit zu schenken, dass wer sich selbst, das Thema Selbstliebe, wer sich selbst liebt und in Verbindung mit dieser Liebe kommt, wie du es sagst, dann geht das auch eben nach draußen und dann werden auch Verhaltensweisen gar nicht mehr stattfinden, die letztendlich dem gemeinsamen Sein und diesem Leben hier schaden.
Der wichtigste Schritt ist zu erkennen, dass wir die Power haben, dass wir jeder Einzelne wichtig sind, dass wir Gott sind. Und ich habe es ja schon mal gesagt, ich folge der militanten Veganerin. ich finde es spannend, einfach zu folgen. Und ich finde auch viele Sachen, die sie macht, max to the max, over the top, sage ich dir ganz ehrlich. Also auch da ist sehr viel Hassenergie drin, die ich nicht gut finde. Also Menschen auf der Straße hinterher zu schreien, du bist ein schlechter Vater, weil oder ein Papi mit seiner kleinen Tochter irgendwie vorbeiläuft, der nicht vegan lebt zum Beispiel. Und dann da, also das ist für mich, ist eine Grenzüberschreitung, die für mich wiederum nicht geht. Aber okay, ich kann trotzdem differenziert auf ihr Schaffen gucken und kann sagen so, okay, ich finde es gut, dass sie aufmerksam macht, auf ein großes, großes Unrecht. Und das Unrecht bedeutet eben, dass wir fühlende und lebende und wundervolle MitbürgerInnen dieser Welt, nämlich die unsere Brüder und Schwestern in Tierform in dieser Art und Weise versklaven und behandeln, wie es einfach ein komplettes No-Go ist, Alter. Also, sorry, geht gar nicht. Also, ich bin mit ihr konform, was den Grund ihrer Arbeit angeht. So. Gleichzeitig sind manche Dinge over the top. Aber worauf wollte ich jetzt hinaus? Was hattest du davor gesagt? Genau, ja, jetzt weiß ich wieder. Was ich immer spannend finde, weil ich folge ihr und in ganz vielen Reels, die sie postet dann immer so Gespräche, die sie mit Passanten hat. Und in ungefähr 90% der Fälle dieser Reels argumentieren diese Passanten mit dem Thema Gott und Religion. Finde ich so spannend. Also ganz viele Menschen sagen, sie fragt dann so, hey, lebst du schon vegan? So. Also geht immer recht offen ins Gespräch rein. Am Ende ist sie immer übelst wütend, okay. Oder meistens. Geht offen ins Gespräch rein und dann gibt es immer so einen Turn oder oft so einen Turn, wo die Person sagt, nee, ich esse Fleisch. Ja, aber wieso? Und dann kommt, weil mein Gott mir das erlaubt. Und dann stellt sie immer die Gegenfrage, die ich irgendwie schon auch ein bisschen spannend und ein bisschen witzig finde. So, hey, okay, und ich glaube an meine Göttin, bla bla bla, und sie erlaubt mir Menschenfleisch zu essen. Wie findest du das? Darauf kommen natürlich die ganzen Leute nicht klar. Ja, weil einfach das Bewusstsein gar nicht da ist für diesen Perspektivwechsel, den sie da an der Stelle mal anregt. Aber ich finde es halt geil so. Oder halt, sagen wir mal, erstaunlich, wie viele Menschen mit Gott argumentieren, zu sagen, ja, ich darf hier eine Gewalttat und ein völliges Desaster veranstalten auf diesem Planeten für so viele Lebewesen, weil mein Gott mir das gesagt hat. Also was ist das denn? Krass. Krass. Und wenn diese Menschen verstehen würden, du bist ein Teil Gottes. Es gibt ihn nicht, der dir legitimiert. Auch das, ich meine, muss man jetzt, da ist es im Feld, braucht man jetzt vielleicht auch nicht unbedingt reingehen, aber wie viele Gewalttaten auch innerhalb von Kriegen werden im Namen Gottes, ich kotze, im Namen Gottes, ich kotze.
Ja, das ist einfach nur ein Missbrauch von Religion und Kirche und sonst was. Das ist uraltes Thema, was jetzt dringend gelöst werden darf.
Wir sind Gott. Wir sind Gott. Du kannst es erschaffen, was du in diesem Moment erschaffen willst. Fütterst du den einen Wolf in dir oder fütterst du den anderen? Reflektierst du dich, atmest du dreimal tief durch, gehst du deine Scheiße an, löst dein Trauma auf, um ein besserer Mensch zu sein, hier und jetzt? Um in Liebe, in Wahrheit, in Aufrichtigkeit und Bewusstsein durch die Welt zu gehen und das zu erschaffen, was du dir für diese Erde wünschst? Oder bleibst du in deinem Moloch sitzen, schiebst irgendwas auf einen ominösen Gott, den es aus meiner Sicht nicht mal gibt, ja, zumindest nicht in der Form,
nicht in dieser Trennung
oder in dieser Form, wie er da propagiert wird, und verhältst dich währenddessen wie die Axt im Walde und erschaffst Leid auf diesem Planeten aufgrund deiner Unbewusstheit. Frage an dich, liebe Hörerin, lieber Hörer da draußen, So, Frage an auch mich, Frage an auch dich, Philipp. Und das ist die einzige Frage, die uns eigentlich interessieren sollte. Ich habe ein neues Motto im Leben. Die Antwort heißt immer Liebe.
Mega. Also, liebe Leute, da haben wir mal wieder.
Ah, fuck.
Da haben wir mal wieder Dinge rausgeballert. Von pur zu purem Real Talk.
Mein Gott.
Schön. Ja. Vielen Dank dafür.
Vielen Dank. Auch für dich. Wir gehen jetzt beim Umzug helfen.
Voll,
ne?
Schön. Ich freue mich drauf. Ja.
Ich muss mal gucken, ob ich mich überhaupt bewegen kann, weil mein Körper ist immer noch so ein bisschen dizzy von dieser Kiffwolke von vorher.
Ja. Das jetzt entscheidest du dich neu. Einmal Kopf in den Wind halten.
Ja, liebe Leute, ich würde mich freuen, wenn ihr uns eine Rückmeldung geben würdet zu dieser Folge, wie immer. Ich würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat, dass ihr sie weiterempfehlt oder 5 Sterne gebt diesem schönen Podcast hier.
Wie kifft ihr und wie esst ihr? Lass mal hören.
Was ist das für eine Frage? Ach, wie schön. Danke, Philipp, für dieses Gespräch.
Ja, danke dir.
Mach's gut. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
Ciao, liebe Leute.
Tschüssi. Danke, dass ihr zugehört habt. Ciao.